Unsere Antworten sind praktischer Natur. Wir bauen, wir stellen Artefakte her, aber in diesen Artefakten eingeschrieben sind Überzeugungen zu den Fragen, die auch die Philosophen wälzen.
Herzlich willkommen zum Podcast Simplicity einfach bauen, einer Gesprächsreihe, die die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und nach Lösungen zur Vereinfachung des Bauens sucht.
Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, befinden wir uns bereits in der zweiten Staffel dieser Podcast-Reihe. Mein Name ist Rolf Mauer und ich freue mich, zusammen mit meiner Moderatorenkollegin Rebecca Pottgüter einen sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen.
Wir haben in dieser Podcast-Reihe schon mit sehr vielen Experten gesprochen. Heute wagen wir mal den Blick über den Tellerrand. Wir beleuchten das Thema von einer ganz anderen Seite, nämlich der philosophischen. Mit Professor Dr. Martin Düx, Professor für Kulturwissenschaften, Theorie und Geschichte von Design und Architektur an der New Design University in Österreich, haben wir jemanden gefunden, der Architekt und Philosoph ist.
Schön, dass Sie hier sind, Herr Professor Dr. Düx. Sie haben ja über Jahre mit eigenem Büro als Architekt gearbeitet und auch gebaut. Und parallel haben Sie Ihren Master in der Philosophie gemacht. Was baut sich denn einfache Architektur oder so ein philosophisches Gedankengebäude?
Ja, gute Frage. Ich erzähle vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Biografie, warum ich überhaupt Philosophie studiert habe. Und die Idee war tatsächlich, ich wollte etwas machen, was nichts mit Architektur zu tun hat. Etwas völlig anderes. Und es kennt vermutlich jeder Architekt und jede Architektin. Im Studium muss man nächtelang arbeiten, zeichnen. Bei mir war das zumindest beim Vordiplom noch per Hand. Und das hat mir irgendwann tatsächlich gereicht. Also für Modelle, Klötzchen schleifen, Pläne schraffieren und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, mein Hirn trocknet ein. Und habe gedacht, jetzt muss ich etwas machen, was nichts mit Architektur zu tun hat. Und habe dann eben nach dem Vordiplom gesagt, jetzt fange ich parallel Philosophie an. Und das Lustige war, ich musste feststellen, dass es total viel miteinander zu tun hat. Das ist so ein bisschen tatsächlich wie Schwarz und Weiß, wie Yin und Yang. Weil wir als Architekten, Architektinnen eben auch mit ganz grundlegenden Fragen des Menschseins befasst sind. Unsere Antworten sind praktischer Natur. Wir bauen, wir stellen Artefakte her, aber in diesen Artefakten eingeschrieben sind Überzeugungen zu den Fragen, die auch die Philosophen wälzen. Also das sind die Fragen. Natürlich ist es die Frage nach Schönheit. Das wäre sozusagen die Ästhetik, da gibt es in der Philosophie auch einiges. Aber noch wichtiger scheint mir eben die Frage zu sein, wie wollen wir leben, wie wollen wir zusammenleben? Also das ist letztlich die Frage der Ethik. Und dann auch die Frage, wer ist dieses Wesen eigentlich, für das wir da bauen? Wer ist der Mensch? Das wäre sozusagen die Anthropologie und auch auf diese Frage, die gemäß Immanuel Kant die philosophische Frage par excellence ist, nämlich was ist der Mensch, geben wir in der Architektur Antworten. Und wir positionieren uns hier durch Gebäude. Das ist so, dass, glaube ich, in der Architektur vieles auf intuitive Weise geschieht, diese Festlegungen, manchmal auch wie soll man sagen, in ideologischer Weise etwas verzerrte Setzungen hier stattfinden, als Antwort auf die Fragen, wie wollen wir zusammenleben und was ist der Mensch? Und meine Erfahrung zumindest ist die, dass hier die Philosophie durchaus helfen kann, diese Positionierung zu klären, einfach indem nachgefragt wird, ja, welche Positionierung ist denn hier zu der Frage, wie sollen wir zusammenleben oder wie wollen wir zusammenleben, enthalten in dem Gebäude? Und auch die Frage, die zum Beispiel bei Architekturbüros ganz häufig im Mittelpunkt steht, also wir stellen den Mensch in den Mittelpunkt, kann man eben nachfragen, ja, welchen Mensch stellst du denn da in den Mittelpunkt? Und da kann die Philosophie helfen, das sozusagen explizit zu machen, diese impliziten Annahmen, die da drin sind. Insofern bin ich also mit meinem Vorhaben, etwas völlig anderes zu machen, böse auf die Nase gefallen und sozusagen bin in den großen Themen geblieben.
Auf die Nase fallen muss man es ja gar nicht nennen. Das ist ja umso spannender. Also auch wir freuen uns heute über diese Auseinandersetzung mit dem Thema besonders, weil wir nämlich auch das Gefühl haben, dass das eigentlich zu kurz kommt. Also wir haben tatsächlich, wenn man so ein bisschen rückblickend schaut, das Handeln des Architekten aus ethischer Perspektive ist gar nicht so oft das Thema in unserer Gesellschaft. Sie beschäftigen sich ja mit diesen Themen, mit der Verantwortung, mit der Ethik und mit der Moral des Architekten. Woher kommt das, dass diese Auseinandersetzung, zumindest wenn Sie uns bestätigen, dass das vielleicht nicht oft genug in unserer Gesellschaft passiert, dass die so ein bisschen zu kurz kommt, weil Architektur für die Gesellschaft ja schon ein wichtiges Thema ist. Was denken Sie?
Also zunächst, ja, es kommt zu kurz. Das ist sozusagen erstmal die nüchterne Analyse. Vor allem, wenn man es betrachtet im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel die Medizin, da ist es am auffälligsten. In der Medizin können Sie ganze Bibliotheken füllen mit Fragen nach der Medizinethik. Und X-Journals und Lehrstühle, die sich nur mit dieser Frage nach der Medizinethik beschäftigen. Das hat damit zu tun, dass die moralischen Probleme in der Medizin sozusagen viel dramatischer sind. Ja? Also wenn Sie ich nehme mal willkürliches Beispiel, Allokation von Spenderorganen, also Sie haben ein Organ und haben verschiedene Empfänger und dann müssen Sie das irgendwie entscheiden und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber, und es ist natürlich ein Riesenproblem, muss man sagen, aber vergleichsweise betrifft es sehr, sehr wenige Menschen, dieses Problem. Bei der Architektur ist es gewissermaßen umgekehrt. Architektur betrifft alle Menschen. Sie ist für alle Menschen das, was ich nenne, Bedingung der Möglichkeit des guten Lebens. Ich erkläre es gleich noch. Allerdings ist es natürlich ungleich weniger dramatisch als die Medizin. Architektur beeinflusst unser Leben permanent, allerdings nicht auf so dramatische Weise, wie es die Medizin tut. Trotzdem, dadurch, dass es einfach unglaublich permanent präsent ist, ist es eigentlich erstaunlich, dass es so wenig Reflexionen auch gibt. Und es ist von beiden Seiten her erstaunlich. Also es ist erstaunlich, dass die Architekten sich nicht gewissermaßen da Know-how geholt haben von Seiten der Philosophen. Es muss ja nicht sein, dass sie die Entscheidungen übernehmen, aber zumindest das Know-how könnte man ja übernehmen. Das macht man in anderen Feldern ja auch. Also ich entscheide auch nicht intuitiv, wie dick ich jetzt einen Unterzug, wie ich den dimensioniere oder wie stark ich die Wand mache, damit die Wärme nicht verloren geht, sondern ich frage eben Fachleute, um dann zu entscheiden. Und das könnte man auch bei Fragen der Verantwortung machen, der Moral machen, wurde aber kaum getan. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Architekten sich, sagen wir mal, ungern reinreden lassen und gern auch mal Setzungen vornehmen. Auf der anderen Seite ist es auch erstaunlich, dass sich die Philosophen nicht mit Architektur beschäftigt haben, weil es ja irgendwie eigentlich ein Feld ist, was offen vor jedermanns Auge liegt. Hat vielleicht damit zu tun, dass Architektur ein komisches Feld ist, weil es nicht so einfach zuordnenbar ist. Ich nenne das immer die Kompositstruktur von Architektur. Wenn Sie so Definitionen von Architektur vergleichen durch die Geschichte, dann fällt auf, dass es sozusagen keinen gemeinsamen Nenner gibt. Also es gibt die Definition von Architektur nicht, außer dass meistens gesagt wird, naja, also es ist irgendwie so zusammengesetzt aus verschiedenen Aspekten, klassischerweise eben mit Vitruv, die Technik, die Konstruktion, die Funktion, so die Schönheit natürlich. Also das ist diese Kompositstruktur. Das heißt, für die Philosophen ist es nicht so leicht nachzuvollziehen, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine schöne Kunst? Ist es eine Technik? Ist die Technikethik zuständig? Oder ist die soziologische, die politische Philosophie zuständig, weil es irgendwie ums Zusammenleben geht? Oder doch die Ästhetik? So. Und diese Gemengelage hat vermutlich auch dazu geführt, dass es ja, auf relativ wenig philosophisches Interesse gestoßen ist, weil man doch irgendwie sich intensiv damit auseinandersetzen muss und es, wenn man es eben einseitig betrachtet, der Sache auch nicht wirklich gerecht wird.
Sehr interessant, genau. Und es ist eben allgegenwärtig, die Architektur, und dennoch dann vieles nicht so richtig fassbar, greifbar. Auch die Herausforderungen aus meiner Sicht, ne, die in der Branche da sind, auch da gibt es wenig gemeinsame Nenner, wie wir auf diese Herausforderungen reagieren. Und wir hatten auch, Rolf und ich, im Vorgespräch das Gefühl, dass man eigentlich auf diese, also dass es ein gesellschaftliches Thema wird. Das kommt in dem Moment zustande, wenn die wie von Ihnen eben beschriebene Dramatik ins Spiel kommt. Also zum Beispiel, wenn Kosten explodieren. Ja, also dann gibt es natürlich einzelne Bauprojekte, die sehr stark in den Fokus der Diskussionen rücken, oder wenn es eben spektakuläre Entwürfe gibt, die in jeder Fachzeitschrift abgebildet werden, also dann ist es soweit. Aber ja, das ist ein bisschen schade, dass der Diskurs sich dann manchmal eben auf diese dramatischen Situationen in unserem Alltag bezieht.
Absolut, vielleicht kann ich da kurz noch einhaken. Es ist tatsächlich so, ich vergleiche Architektur häufig mit der Bühne, beziehungsweise dem Bühnenbild. Bei einem Bühnenbild ist es auch so, das ist im Hintergrund von jedem Theaterstück, aber es ist natürlich unglaublich wichtig für die Rezeption des Theaters, wo das passiert. Also das Stück wird, oder die Rezeption des Stückes wird ein je anderes sein, je nach Bühnenbild. Und das Bühnenbild ist auch so, dass es manchmal, zumindest wenn man jetzt so als Laie ins Theater geht, nur dann ins Bewusstsein tritt, wenn es entweder sehr spektakulär ist oder wenn es auf irgendeine Weise schief geht, wenn man also irgendwas, wenn irgendetwas nicht funktioniert sozusagen. Und das sehen wir tatsächlich in der öffentlichen Debatte. Also wenn Architektur auftaucht, dann, wenn es, zumindest war das in den letzten Jahren so häufig, dass es diese berühmten Signature Buildings gibt, der Star-Architekten, die total interessant sind, oder eben irgendwelche Bauprojekte schiefgehen. Das dann auch egal, was die wirklichen Gründe sind, den Architekten, den kann man sozusagen immer gerne verantwortlich machen. Also das dramatischsten Fälle sind natürlich der Flughafen in Berlin oder Stuttgart 21 oder so. Da haben die Architekten irgendwie kaum was damit zu tun, dass das nicht funktioniert. Aber natürlich ist für alle der Architekt derjenige, der es verbockt hat sozusagen. Und das ist, das ist natürlich eigentlich tatsächlich nicht sehr befriedigend, die Situation, weil Architektur eben, das ist, ich hatte es schon gesagt, eine Bedingung der Möglichkeit des guten Lebens. Gutes Leben ist hier nicht in einem Luxussinn zu verstehen, also es geht nicht um irgendwelche Luxusbadewannen, sondern es geht um einen philosophischen Sinn, dass wir ein gelingendes Leben und Zusammenleben haben. Und Architektur alleine kann da nicht dafür sorgen. So, das sieht man gern beim Tatort am Sonntagabend. Da wohnen die größten Schurken immer in den schönsten Häusern so und sind unglücklich. So, aber es ist keine hinreichende Bedingung, sagen die Philosophen, für ein gutes Leben. Klar, ja, weil unser Leben besteht aus mehr als Architektur. Das ist soziales Handeln, das sind Sinngebungen, was auch immer. Aber für ein mittelfristiges Überleben ist der Mensch halt leider schon, oder was heißt leider, ist halt so auf Architektur angewiesen. Wir können schlicht nicht überleben, wenn wir uns nicht in irgendeiner Form einrichten mit Kulturtechniken. Der Mensch ist das, was ein Philosoph der philosophischen Anthropologie, Helmut Plessner, hat gesagt, er ist von Natur aus künstlich. Das finde ich eine ganz schöne Beschreibung. Er ist also darauf angewiesen, diese Kulturtechnik des Bauens zu entwickeln und sich einzurichten in der Natur. Und eben auch ist dieses Einrichten in der Natur durchs Bauen eine Bedingung, damit er überhaupt ein gutes Leben führen kann.
Sie haben den Dialog zwischen Philosophen und Architekten bereits 2011 in Ihrem Buch Architektur für ein gutes Leben thematisiert. Sie schreiben, das Handeln des Architekten ist ein Blindspot des Ethikers und vice versa ist die Ethik weitgehend terra incognita für die Architekten. Sie haben das ja gerade eigentlich mit anderen Worten wiederholt. Warum ändert sich das nicht? Warum haben wir da keine Fortschritte? Warum findet da kein Dialog statt? Warum ist Ethik nicht ein zentrales Studienfach in der Architektur? Warum beschäftigen wir Architekten uns so wenig mit Ethik?
Gute Frage. Ich würde es gerne ändern, tatsächlich. Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass man so ein bisschen Angst hat, auch vor dem, was Ethik eigentlich ist. Also vor dem, dass einem irgendwie Entscheidungen aus der Hand genommen werden von irgendwelchen komischen, moralinsauren Menschen, die irgendwie im Elfenbeinturm sitzen und sagen, das darfst du nicht. So. Das ist allerdings ein grundlegend falsches Verständnis von dem, was Ethik tut. Es ist ein bisschen begründet, sozusagen in der Geschichte gab es das natürlich schon, dass sich Ethiker angemaßt haben, sozusagen alles zu entscheiden, weil sie das natürlich rational begründet haben. Aber ich glaube, das ist ein überholtes Verständnis von dem, was Ethik ist. Vielleicht an der Stelle einfach zur Erklärung eine kurze Unterscheidung. Also ich erkläre es meinen Studierenden immer so, Moral ist das, was sich gehört. So platt gesagt. Also die vorrationalen, intuitiven Annahmen über das, was sich gehört und was sich nicht gehört, die Do's und Don'ts in einer Gesellschaft. Und die Ethik ist dann das Nachdenken darüber, was sich gehört. Also der Versuch, rational begründete und intersubjektiv vermittelbare Begründungen für Sätze der Moral zu finden. Oder auch Sätze der Moral, also Annahmen über das, was sich gehört oder nicht, zu widerlegen. Also mit rationalen Gründen zu sagen, also es gibt zwar diese intuitive Annahme, aber das hat eigentlich keine Begründung sozusagen. Und das ist, was die Ethik dann heute kann, ist eben Sätze der Moral, intuitive Überzeugungen in der Architektur kritisieren, aber auch begründen. Und da kommt man dann, wenn man das tut, ja, dann sieht man, dass auch die Architekten in der Geschichte gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, relativ willkürlich und wild mit moralischen Überzeugungen und Werten umgegangen sind. Also ich nehme, also es, und sie finden da alles, ein Beispiel für einen Wert, der eigentlich als moralischer Wert nicht begründbar ist, aber sehr stark vertreten wird, ist diese Forderung nach Wahrheit, nach ehrlichem Bauen. Das hat, also moralphilosophisch können sie das eigentlich nicht begründen tatsächlich und diese Überzeugung, dass das eine verlogene Architektur ist. Also eine der Grundüberzeugungen letztlich der Architekturmoderne, dieses Wenden gegen einen verlogenen Historismus, das ist moralphilosophisch nicht haltbar. Sie können, also häufig wird hier die Unterscheidung zwischen wahr und ehrlich nicht gemacht. Also Sie können eine unwahre Architektur haben, wenn Sie denn das einführen möchten, diesen Begriff, die moralisch völlig unproblematisch ist. Also ist einfach schlicht nicht relevant. Und dann gibt es auch Forderungen, und da ist eben gewissermaßen eine Verwechslung passiert zwischen ehrlich und wahr. Und dann wurde sozusagen ein hoher moralischer Druck aufgebaut auf die Architekten. Ja, also Le Corbusier, Stile sind Lüge. Das ist natürlich sozusagen, also das steckt uns allen noch in den Knochen, uns Architekten. Und dann gibt es Forderungen, die zu Unrecht als moralische nicht erkannt wurden oder abgelehnt wurden. Beispielsweise die Forderung nach Schönheit lässt sich durchaus als moralische verstehen, wenn wir den Menschen verstehen als ein Wesen, was eine sinnliche Bedürftigkeit hat, gewissermaßen. Also eine Bedürftigkeit danach, dass seine Sinne angesprochen werden in einer Weise, die ihm auch Befriedigung verschafft, die ihm gefällt, sozusagen. Da ist halt ganz stark in der Architektur, dann auch der Nachkriegszeit und so weiter sozusagen die Idee gewesen, also über Schönheit können wir sowieso nicht reden, das ist total subjektiv und abgesehen davon ist es nur so ein Nice-to-have-Add-on. Die eigentlich wichtigen Probleme sind andere, die sind sozialer Art oder was auch immer, deswegen lassen wir Schönheit komplett außen vor. Also sozusagen auch eine Nichtbeachtung dieser Forderung. Und dann also können Sie so weiterspielen. Nachhaltigkeit zum Beispiel ist eine Gerechtigkeitsforderung. Ja, das ist eine Gerechtigkeitsforderung, die ausgeweitet wurde in Raum und Zeit. Es geht darum, Menschen, die von unserem Handeln betroffen sind, aber halt auf einem anderen Teil der Erde leben, auch in unser Kalkül einzubeziehen. Und es geht darum, künftige Generationen in unser Kalkül einzubeziehen. Und bei der Nachhaltigkeit können Sie zum Beispiel, wenn Sie das eben moralisch analysieren, moralphilosophisch muss ich sagen, also ethisch analysieren, diese Forderung ja sehr viel besser erklären. Einfach, was sie beinhaltet. Und dann kommt man eventuell dann zum Schluss, das kommt jetzt in den letzten Jahren zunehmend, aber sozusagen über die Nullerjahre und so wurde Nachhaltigkeit sehr stark einfach als Effizienz verstanden, Effizienzsteigerung. Und das ist eben einfach zu kurz gegriffen, zum Beispiel. Genau, insofern, ja, also die Ethik kann der Architektur helfen. Aber nicht in dem Sinne, in dem sozusagen irgendwer von außen kommt und vorschreibt, du musst so und so bauen, sondern indem sie ein Werkzeug für die Architekten und Architektinnen ist, eigene Grundannahmen besser zu verstehen, sich begründet zu positionieren zu bestimmten Grundanfragen ja einfach sozusagen mit diesen moralischen Fragen systematischer, besser umzugehen.
Aber wenn wir so unwahr mit Wahrheit umgehen und wenn das in unserem Beruf so immanent ist, was ist denn Ihre Empfehlung? Soll ich ab sofort leugnen, Architekt zu sein, weil wir der Philosophie so abholz sind, der Ethik, so haben Sie es ja ausgedrückt, so ein bisschen abholz sind. Wie können wir denn das ändern? Wie kann ich denn wieder stolz auf meinen Beruf sein, den ich ja eigentlich ganz gerne ausübe?
Ja, gute Frage. Wie kann ich stolz sein? Ich glaube, man kann schon sehr selbstbewusst sagen, dass man die Art und Weise, wie wir Menschen zusammenleben, mitgestaltet und dass man die auch mitgestalten möchte. Ich glaube, dass kann man sehr selbstbewusst sagen und fordern, dass man das mitgestalten möchte, aber es muss in gewisser Weise gedeckt sein. Gedeckt sein dadurch, dass diese Annahme oder dieses Selbstbewusstsein eben hinterlegt ist mit Gründen, warum ich hier mitgestalten möchte und Gründe für die Art und Weise, wie ich mitgestalten möchte. Das ist, glaube ich, schon so, dass man dann ganz selbstbewusst sagen kann und sagen, okay, ich bin hier nicht gewissermaßen irgendwie derjenige, der ein bisschen Fassadenzauber macht oder so, sondern ich bin derjenige, der ganz praktisch diese grundlegenden Fragen des Zusammenseins beantwortet und dann eben in dieser Position sehr, sehr wichtig, weil ich gewissermaßen sozusagen das Ganze im Blick habe. Wir Architekten verstehen uns ja immer als Generalisten, die sozusagen diesen ganzen Prozess im Blick haben. Und hier kann man, glaube ich, selbstbewusst auftreten, wie gesagt, wenn das Ganze gedeckt ist durch entsprechende rationale Begründungen für das eigene Handeln.
Und Sie haben ja das Thema Nachhaltigkeit auch schon auch genannt. Es ist ja so, dass der Architekt, dass wir als Architekten da einfach und die gesamte Baubranche einen wahnsinnigen Hebel hat. Also in Bezug auf die Lebensgrundlage, ja, die wir als Mensch brauchen, nämlich nichts weniger als den Planeten Erde, kommt dem Handeln des Architekten da eine besonders große Verantwortung zu. Und also wir gestalten im Prinzip eine zukunftssichere Umwelt oder wir gestalten daran mit als Architekten. Gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt persönlich schon häufig wahrnehme, also in der Architektur, die gebaut wird, dass natürlich die Profitorientierung im Projekt vor dem moralischen Handeln steht. Wenn doch jeder von uns weiß, wie schnell die Ressourcen unseres Planeten gerade im Prinzip zunichte gemacht werden. Das betrifft natürlich nicht alle Projekte. Es gibt ja wahnsinnig viele tolle Projekte, aber auch nach wie vor Projekte, wo der Profit definitiv im Vordergrund steht. Ich glaube, ohne Werkzeuge wie eine EU-Taxonomie etc. geht es da nicht. Also die Profitseite ist da sehr relevant. Gleichzeitig glauben Sie, dass die Intensivierung des moralischen Anspruchs Ja, also das, was die Ethik am Nachdenken darüber anstoßen könnte, dass das noch was ausrichten könnte. Also könnte aus Ihrer Sicht die Ethik dieses Nachdenken darüber, was wir tun und noch weiter verbessern mit ganz konkreten Ideen?
Ja, könnte sie. So, und das ist jetzt etwas unbefriedigende Antwort in einem Podcast. Also ich muss an der Stelle einen kleinen, gewissermaßen metaethischen Exkurs machen zum Verhältnis von Moral und Gesetz. Wir haben ja sozusagen auf der einen Seite die Moral, die ist nett und die wandelt sich und die hat Forderungen und so weiter und so fort, aber sie ist total zahnlos. Wenn jemand nicht moralisch handeln will, dann tut er das nicht. Also, wir haben auf der einen die Situation und dann sagen wir als Gesellschaft, naja gut, so geht es auch nicht. Deswegen werden bestimmte Dinge gesetzlich sozusagen festgeschrieben. Das ist sozusagen das Verhältnis von Moral und Gesetz ist das, dass immer erst die Moral kommt. Also nicht immer, manchmal, es gibt auch Fälle, in denen die Moral durch Gesetze geformt wird, aber normalerweise ist es so, es gibt moralische Intuitionen, moralische Überzeugungen und die werden kodifiziert in entsprechenden Gesetzen. Es gibt hier also sozusagen ein Abhängigkeitsverhältnis, wobei, wie gesagt, normalerweise die Moral zuerst kommt. Gesetze sind Ausdruck moralischer Überzeugungen. Deshalb ist die Moral schon wichtig. Ja, aber, wie ich schon gesagt habe, sie ist halt zahnlos. Sie ist angewiesen darauf, dass die Leute moralisch richtig handeln oder den Gründen, wenn wir jetzt die Ethik ist auch zahnlos, den Gründen, die genannt wird, folgen. Ja. Die Erfahrung ist die, dass man halt beides braucht, gewissermaßen. Also wir brauchen ein Gesetz, was entsprechende moralische Überzeugungen dann auch durchsetzt gewissermaßen, aber wir brauchen auch eine Schärfung des moralischen Bewusstseins und das ist kein, wie soll ich sagen, kein statisches Verhältnis. Die Gesetze sind erstmal statisch, zumindest weitgehend, es gibt auch je nach Auslegung der Gerichte sozusagen wandeln die sich auch, aber die sind zunächst mal fest, die sind aufgeschrieben und die Moral wandelt sich ständig sozusagen. Und da muss natürlich permanent so ein Nachschärfungsprozess stattfinden. Das finden Sie im Bauen. Ganz offensichtlich wird es bei Vorstellungen zum Beispiel zur Sexualität. Da gibt es eben Vorschriften, die beispielsweise Homosexualität unter Strafe gestellt haben und die sind noch nicht sehr lang aus den Gesetzbüchern verschwinden, wobei wir heute unsere moralischen Überzeugungen also schon lange sagen würden, also das ist sozusagen überhaupt gar kein Problem, das Ganze. Insofern, da ist sozusagen das Verhältnis von Moral und Gesetz so ein nachholendes. Die Gesetze müssen in bestimmter Weise immer angepasst werden an die Moral. Und wir brauchen die Gesetze auch, weil sie sozusagen so eine gewisse Schärfe da reinbringen in die moralischen Überzeugungen. Insofern, man braucht beides, auch im Bereich des Bauens. Das ist, glaube ich, ja, ist leider so.
Hier endet der erste Teil unseres Podcasts mit Professor Dr. Martin Düx. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir mit Martin Düx unter anderem über aktuelle Äußerungen von Rem Koolhaas. Dieser beklagt, dass die Architektur Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts in eine Krise geraten ist. Letztlich hätten alle immer nur noch exzentrischere Formen entworfen. Wir fragen Professor Dr. Düx, ob die von Koolhaas konstatierte Exzentrizität der Architektur ein Grund für unser Streben nach gebauter Einfachheit ist.